Einen schönen guten Abend. Willkommen bei den Sport 1 News am Montagabend mit folgenden Themen. Thomas Tuchel steht vor dem Champions League-Spiel gegen RB Leipzig unter Druck. Michael Reschke steht beim FC Schalke 04 vor dem Aus. Rekord-Youngster Youssoufa Moukoko, der könnte schon den nächsten Rekord knacken. Und dazu die Frage, wie gut funktioniert Leon Goretzka ohne Joshua Kimmich? Das sind die Themen bei uns. Wir starten mit dem FC Schalke. Der ist endgültig am Tabellenkeller angekommen. Und nach dem 0:2 gegen Wolfsburg sollen nun Konsequenzen gezogen werden. Dabei geht es allerdings nicht um die Position des Trainers oder Sportdirektors, sondern nach Sport1-Informationen soll wohl Michael Reschke, der technische Direktor, seinen Platz beim FC Schalke 04 räumen.
24 sieglose Bundesligaspiele in Folge. Nach der Pleite gegen Wolfsburg ist die Stimmung auf Schalke auf dem Tiefpunkt. Und das nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Führungsetage. Michael Reschke steht nach Sport1-Informationen vor dem Aus. Nach 3 Transferperioden unter dem früheren Scout des FC Bayern ist es wohl Zeit für einen Abschied und für einen genaueren Blick auf Reschkes Transferbilanz. Der technische Direktor heuerte im Juni 2019 an und wollte einen Kader zusammenstellen, der an alte Erfolge anknüpfen sollte. Reschke landete auch sofort einen Transfer-Coup und lotste Ozan Kabak, an dem auch der FC Bayern Interesse zeigte, zu den Königsblauen. Seine Hauptaufgabe, einen Stürmer zu verpflichten, der eine Torgarantie hat, ging aber schief. Man holte Benito Raman von Fortuna Düsseldorf, der in 32 Ligaspielen auf nur 4 Treffer kommt. Im Winter sollte Reschke dann endlich das Loch im Sturm stopfen und holte Michael Gregoritsch per Laie aus Augsburg. Der Österreicher zeigte beim letzten Sieg der Schalker gegen Gladbach auch gleich ein gutes Spiel, entpuppte sich aber ansonsten als völliger Flop. Auch mit Abwehrleihgabe Jean-Claire Todibaud, der mit Vorschusslorbeeren vom großen FC Barcelona kam, lag Reschke daneben. Das Talent konnte sich genauso wenig entfalten wie die zweite Leihgabe der Katalanen Juan Miranda. Nur Everton-Leihgabe John Joe Kenny zeigte sich als echte Verstärkung. Der Engländer erkämpfte sich einen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite. Die dritte Transferperiode unter Reschke auf Schalke war alles andere als einfach. Schalke lag finanziell und sportlich am Boden. Nach zahlreichen Skandalen zog sich Geldgeber Clemens Tönnies aus dem Club zurück. Und dazu kam auch noch die Corona-Krise. Reschke, der es bei seinen früheren Stationen Leverkusen, Bayern und Stuttgart gewohnt war, viel Geld ausgeben zu dürfen, musste plötzlich kreativ werden, um überhaupt einen Transfer zu stemmen. Vedat Ibisevic kam ablösefrei von der Hertha und Gonzalo Paciencia wurde von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Das alte Sturmproblem konnten die beiden aber bis jetzt auch noch nicht lösen. Nur beim Wechsel auf der Torwartposition zeigte Reschke den richtigen Riecher. Schalke tauschte den wackeligen Markus Schubert gegen Frederik Renault von Eintracht Frankfurt. Man könnte den neuen Keeper als einzigen Schalker Rückhalt in der miserablen Anfangsphase der Saison bezeichnen. Die Bilanz des früheren Superscout für junge Talente sieht also nicht gerade rosig aus. Zugutehalten muss man Reschke aber den Deal um Weston McKennie, der zu Juventus Turin verliehen wurde und Schalke dank einer Kaufoption noch einige Millionen einbringen wird. Trotzdem ist das Verhältnis zwischen dem technischen Direktor Reschke und Sportvorstand Jochen Schneider schon seit längerem abgekühlt. Grund dafür: Im Sommer soll Reschke versucht haben, Spieler zu verkaufen. Und das ohne Schneider oder die Spieler selbst darüber zu informieren.
Und wir sind jetzt verbunden mit Sport1-Chefreporter Patrick Berger. Guten Abend, Patrick. Mit welcher Entwicklung rechnest du denn jetzt in den kommenden Tagen rund um Michael Reschke?
Also ich rechne tatsächlich damit, dass jetzt in den nächsten Tagen alles recht zügig und schnell vonstatten gehen kann. So wie wir es heute Abend auch in einem Beitrag auf sport1.de dann formuliert und geschrieben haben, ist es so, dass sich mittlerweile auch der Aufsichtsrat mit dieser Thematik eben beschäftigt und auch in diesen Stunden sogar tagen soll, also über diese Problematik. Und dann könnte wirklich sein, dass die Reißleine gezogen wird. Da aber nur zum Verständnis ist es so, dass das trotzdem eine Entscheidung ist, aus dem operativen Geschäft. Also diese Entscheidung, Michael Reschke eben gehen zu lassen, das müsste dann eben der Vorstand treffen, zu dem eben Jochen Schneider, zu dem Alexander Joost und Finanzchefin Christina Rühl-Hamers gehören. Aber die Entwicklung, wir haben es in dem Beitrag gesehen, deuten also ganz klar darauf hin, dass man die Reißleine ziehen wird und sich von Michael Reschke trennen wird. Das sind unsere Informationen.
Ja, und wie bewertest du denn jetzt die Lage? Wie bewertest du seinen Job, aber auch das Verhältnis dann eben zu den anderen Führungskräften? Es ist ja auch die Frage, warum er jetzt ausgewählt wird als derjenige, der ja da gehen muss. Ich meine, Jochen Schneider hat auch viele Transfers mitverantwortet. Wie siehst du diese Gesamtgemengelage?
Ja, das ist für viele wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend nach außen. Intern hat sich es aber wirklich schon ja ein bisschen länger angebahnt. Also da kurz zum Verständnis oder zur Erklärung. Es ist so, Michael Reschke wurde im Juni 2019 von Jochen Schneider geholt, damals auch unter bestimmten Vorbehalten des Aufsichtsrats. Er hat sich da aber durchsetzen können. Man kannte, man schätzte sich. Und es war eben so, Jochen Schneider, der Sportvorstand, der letztlich eben dann auch das Go gibt für einen Transfer und darunter eben gearbeitet als technischer Direktor, der Michael Reschke, der den Kader geplant hat, der die Gespräche mitgeführt hat. Ja, und da ist es eben so, dass die beiden, das Duo in der Vergangenheit eben nicht mehr mit einer Stimme, so heißt es eben bei anderen Bundesliga-Vereinen, bei Spielerberatern spricht. Während die einen sagen, ja, der Jochen Schneider hat uns erzählt, sie wollen den Spieler, sagt der Michael Reschke das andere. Ja, und das ist eben, das sind bestimmte Reibungen. Dann ist es eben auch so, dass Michael Reschke über seinen Kompetenzbereich in manchen Punkten auch hinausgearbeitet haben soll. Die Info haben wir eben auch. Omar Mascarell beispielsweise als ein Leistungsträger soll er kurz vor der Sommertransferperiode, vor dem Ende eben bei Hertha BSC angeboten haben, ohne dass der Spieler, ohne dass Jochen Schneider davon wussten. Also da gibt es ein paar Punkte, ja, die das Tischtuch eben zwischen beiden zerschnitten haben. Und deswegen soll es da eben, ja, die Reißleine dann gezogen werden,
ja. Ja, und du hast Reibereien angesprochen. Also da gab es nicht nur welche im Training, sondern auch in der Halbzeitpause des Spiels. Wir werden das natürlich online auf sport1.de behandeln, wollen uns aber jetzt, Patrick, mit ja dem Youngster des Spieltags befassen, Moussoufa Moukoko, der eben einen Tag nach seinem 16. Geburtstag zu seinem erhofften, viel umjubelten Profidebüt bei Borussia Dortmund kam und jetzt steht dieser ganz großen Karriere, die ihm prophezeit wird, nichts mehr im Wege. Den ersten Rekord hat er geknackt und viele weitere können folgen.
Samstag, 22.17 Uhr, Berlin. Ein historischer Moment. Moussoufa Moukoko wird zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten. 16 Jahre und ein Tag. Damit löst das BVB-Juwel den früheren Dortmunder Nuri Sahin ab, der ihm auch gleich per Twitter gratuliert.
Es war ja klar, dass es Moussoufa irgendwann sein wird. Er hat hart dafür gearbeitet. Und ich freue mich, dass es einer von uns ist, dass es einer von Borussia ist, der diesen Rekord bricht. Ja, auch auf diesem Wege wünsche ich dir, Moussoufa, alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum jüngsten Spieler aller Zeiten in der Bundesliga.
Solange der DFB die Altersregel nicht weiter herunterschraubt, kann nur noch ein echtes Geburtstagskind Moukoko diese Bestmarke noch entreißen. Bis das allerdings passiert, kann Dortmund Sturmjuwel noch einige Rekorde aufstellen. Er könnte Nuri Sahin zum Beispiel als jüngsten BVB-Torschütze in der Bundesliga ablösen. Der Ex-Dortmunder war bei seinem Premierentor gegen Nürnberg 2006 17 Jahre und 82 Tage alt. Moukoko hat also noch mehr als ein Jahr Zeit, diese Zahl zu knacken. Wobei Sahin hofft, dass das Wunderkind zumindest bei diesem Rekord Gnade walten lässt.
Eine Bitte habe ich. Jüngster Bundesliga-Torschütze von Borussia Dortmund bin immer noch ich. Das kann auch gerne eine Zeit lang so bleiben.
Moukoko könnte aber auch einem aktuellen BVB-Spieler gefährlich werden. Jude Bellingham nämlich. Der Engländer legt bei Dortmunds 3:0 Gala gegen Gladbach zum Saisonauftakt mit 17 Jahren und 82 Tagen seinen ersten Bundesliga-Assist auf. Rekord. Um diesen zu brechen, hat Moukoko noch ein Jahr und 80 Tage Zeit. Aber auch Florian Wirtz von Bayer Leverkusen muss zittern. Der Bayer-Youngster hält mit 17 Jahren, einem Monat und drei Tagen aktuell den Rekord des jüngsten Torschützen der Bundesliga. Nicht unwahrscheinlich, dass Moukoko auch hier dazwischen grätscht. Ein Jahr, ein Monat und zwei Tage hat er Zeit, um vorher zu treffen. Etwas schwieriger wird es für ihn im Duell mit Münchens Musiala, wenn wir über den jüngsten Meister sprechen. Der Bayern-Youngster hat seine erste Schale mit dem FCB schon in der vergangenen Saison gewonnen. Mit 17 Jahren und 122 Tagen. Will Moukoko also auch hier besser sein, muss er in diesem Jahr die Schale mit Dortmund holen. Nicht mehr viel Zeit hat Moukoko allerdings, um auch der jüngste Spieler der Champions League zu werden. Die Bestmarke hält seit 1994 der Nigerianer Celestine Babayaro mit 16 Jahren und 87 Tagen. Heißt, der Dortmunder muss in den nächsten 85 Tagen in der Königsklasse zum Einsatz kommen. Youssoufa Moukoko seit Samstag jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten. Klar, dass jetzt bei jedem weiteren Spiel für die Profis der nächste Rekord fallen kann.
Ja, also wenn da so viele Rekorde in Aussicht sind, wir wollen nochmal mit Patrick Berger über Youssoufa Moukoko sprechen. Patrick, klar, er hat jetzt Bock, da total durchzustarten, aber wie behutsam geht denn Lucien Favre mit ihm um? Setzt er ihn gleich in der Champions League ein?
Ja, das ist natürlich die große Frage und die wurde vorhin auch auf der Pressekonferenz in Lucien Favre gestellt und ja, er hat das so wie immer gemacht, ein bisschen abgeblockt und hat gesagt, wir sind sehr, sehr viele vorne, also viel Konkurrenz, viele Spieler, die da natürlich in Frage kommen. Wir werden sehen, hat er gesagt. Aber wir wissen, beim Abschlusstraining, da waren wir vorhin auch vor Ort, da ist er da gewesen, der Youssoufa, der ist als erster wieder dort gewesen. Der ist vorangegangen, auch in den 15 Minuten, die wir zuschauen konnten, mit Mats Hummels in so einer Laufgruppe als erster vorangelaufen. Also der Junge hat einfach total Bock, der will spielen und der ist total klar im Kopf und ordnet alles seinen großen Traum unter. Wir sind dann gespannt, was Lucien Favre unterm Strich macht, aber er wird ihn mitnehmen. Er ist ja dann nachnominiert eben über diesen B-Kader und kann mir auch durchaus vorstellen, je nach Spielverlauf, dass er da vielleicht für ein paar Minuten sogar zum Einsatz kommt, ja.
Natürlich gucken dann auch die meisten wieder auf Haaland, was der dann in der Champions League wieder abliefert. Aber eine Frage, vielleicht mal zu Jadon Sancho noch, denn einige Fans befürchten ja, dass der momentan etwas außen vor ist. Wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, also das ist, muss man ganz klar so ansprechen und ganz klar auch so sehen. Das hat auch Michael Zorc gesagt, dass er natürlich zurzeit nicht so performt, wie man sich das erhofft, dass man aber auch ein Stück weit Geduld hat. Und ja, wenn man sich die Zahlen natürlich anguckt, jetzt speziell in der Bundesliga seit dem Restart, seit dem Paderborn-Spiel 3-3, hat er 3 Tore geschossen bei diesem, ich meine, 6-0-Sieg war das. Und seitdem in der Bundesliga gar keins mehr gemacht. In der Champions League, gut, da hat er gegen Zenit St. Petersburg vom Elfmeterpunkt getroffen. Aber der Jadon Sancho, der hängt für seine Verhältnisse schon ganz schön durch, was, glaube ich, gut war für ihn, dass er im Testspiel mit der englischen Nationalmannschaft zum Einsatz kam, da auch getroffen hat und ja, 2 Kurzeinsätze hatte dann auch in der Nations League. Also der muss natürlich wieder ein Stück weit Selbstvertrauen bekommen und ich gehe schwer davon aus, dass der morgen auch spielen wird. Er konnte sich ja schon, saß 90 Minuten gegen Hertha auf der Bank. Da meinte Favre, ich habe ihm die Frage gestellt, warum Sancho nicht gespielt hat. Wir haben uns für die Frische entschieden und frisch wird er dann, denke ich, sein. Genauso wie auch der ein oder andere, wie ein Jude Bellingham, der von Anfang an auflaufen kann, ein Reiner beispielsweise. Also ich glaube, da wird viel rotiert, weil man eben viele, viele Spiele in kurzer Zeit hat, jetzt noch bis Ende des Jahres.
Dankeschön, Patrick Berger, für diese Einschätzungen. Und wir bleiben beim Spiel BVB gegen Brügge und holen uns jetzt die Informationen vom Kollegen von vor Ort in Dortmund ab, Lukas Rott.
Es war ein wirklich wichtiger Sieg für den BVB am Samstagabend in Berlin. Das hat man heute, 2 Tage danach, noch gespürt bei den beiden Teilnehmern der Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel, dann morgen Abend hier gegen Club Brügge. Manuel Akanji und Lucien Favre hatten beide wirklich spürbar gute Laune heute und das können sie auch haben. Schließlich hat der BVB den Rückstand auf die Tabellenspitze verringert und man hat eben auch ein Spiel gedreht und das ist ja so wichtig für den Kopf nach dieser Länderspielpause und nach der Niederlage zuvor gegen die Bayern.
Wenn man sich mal 10 Tage, fast 2 Wochen nicht gesehen hat und dann kommen wir alle wieder zusammen und dann gleich mit einem Sieg zu starten, ist natürlich sehr gut und jetzt können wir dieses Selbstvertrauen mitnehmen in die nächsten Spiele.
Das nächste Spiel dann morgen in der Champions League gegen den Club Brügge, die man ja vor knapp 3 Wochen in Brügge deutlich schlug, aber Lucien Favre, wie man ihn ja kennt, der warnt vor dem Gegner.
Wir haben 3-0 gewonnen, aber wir müssen das ganze Spiel analysieren. Wir haben auch ein paar große Möglichkeiten und das sagen wir nicht. Und das ist die Realität. Sie waren sehr gefährlich.
Da hilft es natürlich, wenn der Kader so stark ist, dass man in jedem Spiel ein paar frische Spieler bringen kann. Das ist Lucien Favres Erfolgsformel in dieser Saison, die auch in den kommenden Wochen für ihn Bestand hat.
Wir werden weiter rotieren. Das ist nötig. Sonst, ich sehe keine Spieler, der kann sowieso die 10 Spiele machen. Es ist unmöglich. Es ist so, in 30 Tage 10 Spieler zu machen. es wird schwer. Vielleicht 3, 4 werden das alles machen, aber den Rest, wie ich habe schon gesagt, vorne, wir haben viele Möglichkeiten.
Und wenn man dem Dortmunder Trainer dann genau zuhört, ja, er will rotieren, aber so 3, 4 Spieler, die will er eigentlich immer auf dem Platz haben. Und einer davon ist sicherlich Erling Haaland, der Norweger mit seinen 4 Toren in Berlin, ja, absoluter Sieggarant. Der soll auch morgen stürmen und dann gegen den Club Brügge für die nötigen Tore sorgen.
Wie schmerzlich Joshua Kimmich vermisst wird, zeigt sich sowohl in der Nationalmannschaft als auch, ja, beim Unentschieden gegen Werder Bremen, seiner Mannschaft FC Bayern München. Der Mittelfeldmann schwer zu ersetzen, hatte ja auch immer eine positive Wirkung auf die Mitspieler. Das Duo Kimmich-Goretzka war ein entscheidender Faktor. Und die Frage ist, kann Leon Goretzka auch ohne Kimmich erfolgreich spielen und Verantwortung übernehmen? Durchaus. Wir zeigen Ihnen, warum.
Spiel 1 nach dem Kimmich-Schock. Aus Bayerns Sicht mag das Ergebnis gegen Bremen zwar nicht gestimmt haben, zumindest aber muss man sich keinen Kopf zerbrechen, wer das Fehlen von Kimmich kompensiert. Leon Goretzka ist der Mann, sozusagen der neue Boss im zentralen Mittelfeld. Gegen Werder erst geschont, nach 20 Minuten aber gebraucht, weil Hernandez verletzt raus muss. Goretzka danach der Chef im Mittelfeld. Starke 63% der Zweikämpfe gewonnen, dazu die Vorlage zum Ausgleich gegeben und 48 seiner 50 Pässe an den Mann gebracht. Goretzka beim 1:1 am Samstag einer der besten Münchner. Der 25-Jährige kann also auch ohne Kimmich Verantwortung übernehmen. Das übrigens auch nichts Neues, denn auch im Finale der Champions League gegen Paris spielte er neben Thiago eine gute Rolle, während Kimmich rechts hinten agierte. Und auch beim Topspiel in Dortmund steht er nach dem Kimmich-Schock seinen Mann und ist mitverantwortlich für den 3:2-Sieg. Der Eindruck entsteht, Goretzka harmoniert in fast allen personellen Konstellationen. Und die Daten, die belegen auch sein Sahnejahr. 2020 steht er in 17 Bundesligaspielen 14 Mal in der Startelf. In 23 Ligaspielen ist er an starken 17 Toren beteiligt. Früher Rotationsspieler, heute nur noch aus Gründen der Belastungssteuerung, im ein oder anderen Spiel nicht erste Elf. Klar, der klassische Sechser à la Kimmich ist er nicht, eher ein Achter, der in die Tiefe geht. Die besten Zweikampfquoten seiner Karriere machen ihn aber zu einem perfekten Allrounder, der, so scheint es, für die Bayern immer wichtiger wird. Vor allem jetzt, da Kimmich voraussichtlich bis Januar fehlen wird.
Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig. Das ist ein Spiel, das morgen auch elektrisiert. Vor allem Thomas Tuchel steht ja unter Druck. Und wir hören jetzt mal, wie Julian Nagelsmann den Gegner einschätzt, das Spiel einschätzt und vor welchen Spielern er besonders warnt. Aus Leipzig meldet sich Niklas Löwendorf.
Neymar und Mbappé sind natürlich die beiden herausragenden Spieler von Paris Saint-Germain. Und es sind die beiden Spieler, in die Thomas Tuchel besonders große Hoffnung steckt. Dabei musste Neymar zuletzt mit Oberschenkelproblemen passen, ist von der brasilianischen Nationalmannschaft vorzeitig zurückgereist. Was diese beiden Spieler können und was für eine Waffe sie sind, das weiß auch der Coach auf der anderen Seite, Jürgen Nagelsmann.
Natürlich, wenn Mbappé und Neymar wieder zurückkommen, fokussiert sich viel von ihrem Spiel natürlich auf die beiden. Kann auch sein, dass sie eine andere Grundordnung spielen.
Dabei hat das Spiel in Paris eine besonders hohe Bedeutung. In Frankreich spricht man von einer Partie mit Finalcharakter. Verliert das Team, das letztes Jahr noch im Champions-League-Finale war, sind die Chancen auf den Achtelfinaleinzug extrem gesunken. RB Leipzig hingegen könnte mit einem Sieg einen Riesenschritt Richtung Achtelfinale machen. Der Druck liegt damit bei PSG.
Ich glaube nicht, dass Druck das alles Entscheidende morgen ist, sondern letztendlich so ein bisschen die Performance des Tages. Die vielleicht bessere Idee, die besseren Spieler, die bessere Tagesform. Druck hat viel in den Köpfen was zu tun vor den Spielen, wird viel darüber diskutiert, wird viel darüber gesprochen. Aber dann letztendlich, wenn das Spiel losgeht, glaube ich, ist der Druck nicht mehr das alles Entscheidende.
Insgesamt war es die Ambition von Julian Nagelsmann, aus den beiden Partien gegen Paris 4 Punkte zu holen. Das Hinspiel wurde bereits gewonnen, zuletzt 2:1 in Leipzig. Heißt aber nicht, dass sich der Coach mit einem Unentschieden in Paris zufrieden gibt.
Ja, da ist jetzt oft das Wort Druck gefallen. Das kennt Thomas Tuchel natürlich längst bei Paris Saint-Germain. Allerdings spitzt sich die Lage etwas zu jetzt im Champions-League-Spiel. Denn sollte er ein weiteres Mal gegen RB Leipzig verlieren, dann droht das früheste Aus, das schlechteste Abschneiden seit 9 Jahren. Und das würde bei einer Vertragsverlängerung natürlich nicht unbedingt helfen. Wir hören auch mal seine Einschätzung.
Thomas Tuchel steht unter Druck. Der deutsche Coach von Paris Saint-Germain ist am Dienstag gegen Leipzig zum Siegen verdammt. Sonst ist der Einzug in die K.O.-Runde der Champions League in Gefahr. Und für PSG und die Clubbosse gibt es nur ein Ziel. Endlich zum ersten Mal die Königsklasse gewinnen.
Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen. Und ich möchte natürlich, dass meine Spieler auch mutig sind, mutig nach vorne spielen, um eben Tore zu erzielen, statt einfach nur sich auf die Verteidigung zu fokussieren.
Auf die Frage, ob er denn zugesagt bekommen habe, auch im Falle einer Niederlage gegen RB Leipzig die Rückendeckung von Clubboss Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo zu haben, sagte Tuchel nur flapsig, das sei nicht nötig. Und fügte auf Deutsch hinzu,
wenn es so wäre, würde mich das mehr verunsichern, als wenn es nicht so ist.
Tuchel weiß aber auch ganz genau, von wem die Sicherheit seines Jobs auf der Bank von PSG abhängt.
Na klar, das hat natürlich einen Einfluss auf uns. Wir brauchen die Tore von Kylian. Er und andere, er ist ein entscheidender Spieler. Und ich hoffe natürlich auch auf ein Tor von Kylian morgen und auch auf eine gute Leistung von Kylian. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er da ist, dass er alles geben wird. Er hat jetzt in der Nationalmannschaft getroffen, bei Monaco auch. Und ganz klar, morgen werden er und Neymar entscheidende Spieler sein.
Der 4. Dezember ist ein Entscheidungstag für Jogi Löw, denn bis dahin muss er seine Analyse von der Sevilla-Pleite vorlegen und auch die Gesamtanalyse der Entwicklung der letzten Jahre. Und dann wird in der großen Präsidiumsdiskussion über seine Zukunft entschieden. Die Einzelheiten nachzulesen online auf sport1.de und in der App. Und heute Abend fällt die Entscheidung, wer ins Finale beim Grand Slam of Darts einziehen kann. Wir bereiten sie gleich vor hier bei uns in den News. Dann ist Basti Schwele schon mal bei mir im Studio und hat eine tolle Neuigkeit mitgebracht. Also bleiben Sie dran und zuvor können Sie noch was gewinnen. Willkommen zurück bei den Sport 1 News. Heute wieder großer Darts-Abend auf Sport 1. Deswegen ist unser Kommentator Basti Schwele schon bei mir. Stimmt uns ein. Das Halbfinale heute beim Grand Slam of Darts. Und das ist eine richtige Überraschung geworden.
Das ist echt eine Überraschung, denn die Topspieler sind nicht mehr dabei. Die sind spätestens dann gestern ausgeschieden. Wir hatten ja einen Wahnsinnstag in den Viertelfinals. Wir haben fast alles gespielt, was ging. Also viel mehr ging nicht. Von 124 Legs wurden 121 in diesen 4 Matches gespielt. Es war der Darts-Wahnsinn. Und wir hoffen natürlich, dass das heute im Halbfinale weitergeht. Auch ohne die vielleicht ganz, ganz großen Namen.
Und zum Darts-Wahnsinn hast du auch noch eine tolle Nachricht mitgebracht. Die Aussicht auf die WM ist eine gute.
Die Aussicht ist tatsächlich eine gute, denn die englische Regierung, die hat heute bekannt gegeben, dass ab Anfang Dezember bis zu 1.000 Zuschauer in Indoor-Veranstaltungen wieder möglich sein sollen und sein werden. Also das macht sich für den Ali Pally vielleicht ganz gut, dass da doch nicht vor ganz leeren Rängen gespielt werden muss.
Übertragen wir natürlich wieder live auf Sport 1. Jetzt also Grand Slam of Darts. Das war's von den Sport 1 News. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen ganz schönen Darts-Abend.
Ja, auch.
Und damit tschüss, bleiben Sie dran.